ARD.
Zwei Frauen, die sich langsam näher kommen, sich leidenschaftlich küssen, ausziehen und gegenseitig so viel Liebe schenken, dass beide zum Höhepunkt kommen.
Ungefähr so sehen 90% aller Lesbenpornos aus. Aber ist der Orgasmus jetzt echt oder vorgetäuscht? Und was, wenn man als darstellende Person sein Gegenüber nicht mal besonders hot findet?
Viele von uns schauen Pornos, aber nur wenige sprechen darüber. Und das ändern wir heute. Wie queere Pornos entstehen und wie krass der Job als queere Pornodarstellerin wirklich ist, darüber sprechen wir heute völlig tabulos mit der queeren Pornodarstellerin Jasko Fiede und Pornoproduzentin Erika Lust.
Es ist überhaupt nicht vergleichbar mit meinem Privatsex, weil da sind ja keine Gefühle im Spiel. Manchmal magst du die Person nicht, dann arbeitet man sich einfach so aneinander ab.
Widerspricht es nicht irgendwie diesem Grundgedanken von Konsens?
Willkommen im Club, der queere Podcast von Puls. Mit Sophia Seiler und Dimi Stratakis.
Holla Leute und Rise and Shine, willkommen zurück. Heute wieder mit einer spicy Folge direkt aus dem Studio. Ich bin der Dimi.
Und ich bin die Sophia. Gemeinsam erkunden wir mit euch die queere Community.
Und Spoiler, ich glaube, heute kommt dein Lieblingswort besonders oft vor.
Meinst du etwa Bumsen?
Yes, bum 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 Bumsen.
Heute sprechen wir nämlich wortwörtlich übers Bumsen. Wir tauchen nämlich ein in die Welt der queer-feministischen Pornos. Also große Sorry schon mal an euch da draußen, wenn ich mich nicht halten kann. Manchmal muss es einfach raus, das wisst ihr ja inzwischen.
Das wissen wir alle mittlerweile. Aber bleiben wir mal direkt jetzt bei diesem Thema. Laut Umfrageergebnissen gucken über 90% der Männer und über 50% der Frauen mehr oder weniger regelmäßig Pornos im Internet. Zahlen für nicht-binäre Menschen habe ich jetzt nicht finden können. Jugendliche sehen durchschnittlich zum ersten Mal mit knapp 13 Jahren den ersten Porno an und meistens auf dem Smartphone. Kannst du dich an diese Situation erinnern? Wann hast du den ersten Porno geschaut? Mit wem? Warst du alleine? Was war es für ein Porno? Wie war's?
Ich kann mich daran noch erinnern. Alter, ich bin hier mal wieder der Loser der Folge, weil ich schaue irgendwie keine Pornos. Das heißt, es ist jetzt hier voll besonders für mich. Aber ich kann mich deswegen wirklich an diesen einen Porno noch erinnern, weil da war ich sehr jung, so 5., 6. Klasse oder so. Und ich hatte eine Freundin zu Besuch. Und uns haben so Typen aus der Klasse einen Link geschickt und waren so, schau das Video mal und such den Tennisball.
Nein.
Ja, und wir haben uns dann so diesen kompletten Porno von vorne bis hinten durchgeguckt. Ich weiß nicht, wie naiv wir waren oder ob wir dann doch auch ein bisschen Bock hatten zu glotzen oder was. Auf jeden Fall haben wir diesen ganzen Porno durchgeguckt. Es gab natürlich keinen Tennisball da drin.
Ihr dachtet so, okay, Challenge accepted. Ich finde den Tennisball.
Ich finde den Tennisball. Habe ich ihn gefunden? Nein, habe ich nicht. Aber ich habe den ersten Porno gesehen.
Ach shit, ey, das ist irgendwie so oft vorgekommen früher, dass es in so Schulgruppen einfach verschickt wurde, habe ich das Gefühl.
Wirklich?
Ja, bei uns auch. Ja, also ich finde es schon krass. Ich finde, Pornos gehören natürlich schon so zu unserer Gesellschaft, aber trotzdem ist es halt ein richtig krasses Tabuthema. Und wenn eine Sache ein Tabuthema ist, dann entstehen dadurch wiederum natürlich viele Vorurteile, weil man einfach nicht darüber spricht. Zum Beispiel, dass sie unseren Sex kaputt machen würden. Ob da jetzt was dran ist, das gucken wir uns später nochmal genauer an. Dabei sind Pornos ja in erster Linie so eine Möglichkeit, sexuelle Fantasien auszuleben und auch die eigene Lust besser kennenzulernen. Und gerade für uns Queers ist es ja mega wichtig.
Und ganz ehrlich, dadurch, dass diese erotische Welt noch immer so ein krasses Tabu ist, entstehen natürlich auch wahnsinnig viele Mythen und Fragezeichen, was die Arbeit in der Branche angeht. Also zum Beispiel, ist es echt ein Job wie jeder andere? Wie fühlt sich das an, seinen ersten Porno zu drehen? Wie kann ich mir so einen Arbeitsalltag als Pornodarstellerin vorstellen? Und muss ich, um in einem Porno mitzuspielen, vorher Nudes verschicken als Teil so vom Casting-Prozess?
Mhm.
Und ich frage mich auch, wie steht's um das Thema Konsens?
Viele, viele Fragen und wir sind hungrig nach Antworten und die kriegen wir heute. Denn heute beleuchten wir die Seite vor und auch hinter der Kamera und ich freue mich riesig, dass wir sie heute hier haben. Jasko Fiede aus Berlin, hello, du bist dazugeschaltet. Du bist eine queere Pornodarstellerin, hast aber auch schon selbst Pornos directed. Richtig nice, dass du heute da bist.
Ich freue mich, dass ich da sein darf.
Schön, dass du da bist. Jasko, wir steigen direkt ein, würde ich sagen. Du sprichst von dir explizit als Pornodarstellerin und nicht als zum Beispiel Pornostar. Warum ist das so?
Ich würde mich jetzt selber nicht so als Star bezeichnen.
Schade, ich bezeichne mich als Star.
Ja.
Also ich habe die Frage natürlich nicht einfach so gestellt, sondern weil ich mir natürlich die Frage stelle, so oft, glaube ich, wird es gar nicht so richtig als Job gesehen, oder?
Nee, es wird meistens nicht anerkannt. Also ich habe genügend Leute schon getroffen, die das nicht als Job ansehen.
Dabei bist du ja am Ende einfach Schauspielerin, oder?
Ja, schon irgendwo. Das würde ich auch so sehen, aber explizit.
Also durch dieses Schauspiel wird ja auch nochmal deutlich, so in einem Porno, das ist kein echter Sex, der gezeigt wird, keine Realität oder so, sondern das ist geskriptet, das ist Fiktion. Wie so ein Dreh abläuft, das fände ich ehrlich gesagt jetzt super spannend.
Yes, da werden wir später noch mehr zu erfahren. Aber damit vielleicht unsere ZuhörerInnen dich auch noch etwas mehr kennenlernen, würde ich sagen, spielen wir so eine kleine Fragerunde.
Wir ballern die Fragen raus und du ballerst die Antworten raus, so schnell wie geht.
Mit wie vielen Jahren hast du deinen ersten Porno gedreht?
Ich glaube 30.
In wie vielen Filmen hast du schon mitgespielt?
Kann ich leider nicht sagen. Weiß ich nicht mehr. Habe ich nicht gezählt.
Welche Art von Pornos drehst du?
Im Prinzip drehe ich alles Mögliche. Aber eigentlich drehe ich erstmal mit Leuten, auf die ich Bock habe. RegisseurInnen, auf die ich Bock habe und Darsteller, auf die ich Lust habe. Deshalb das Genre spielt keine Rolle erstmal.
Du drehst ja vor allem queer-feministische Pornos und über die soll es heute auch vor allem in der Folge gehen. Queer-feministische Pornos werden ja manchmal auch als ethische oder faire Pornos bezeichnet. Erstmal, es gibt keine einheitliche Definition davon, aber allgemein kann man sagen, dass der Anspruch ist, dass zum einen die Produktion unter guten und legalen Bedingungen stattfindet, also mit fairer Bezahlung für alle Beteiligten, in einer sicheren Umgebung und vor allem, dass alle einvernehmlich handeln. Zum anderen wird auch inhaltlich darauf geachtet, dass Sex und Sexualität möglichst realistisch und divers dargestellt wird. Zum Beispiel, dass man jetzt nicht nur super durchtrainierte Leute sieht, und dass auch mal nicht weiße Menschen oder Transpersonen zu sehen sind, ohne dass sie fetischisiert werden.
Mhm. Viele Leute sehen irgendwie deine Arbeit nicht als Arbeit oder ist ja auch irgendwie kein gängiger Normalo-Job in Anführungszeichen, sage ich mal. Es gibt ja zum Beispiel keine Ausbildung dafür. Wir gehen mal zurück zu deinen Anfängen. Wie und warum bist du Pornodarstellerin geworden?
Ich bin in die Pornobranche gerutscht, weil ich einer Fotografin gefolgt bin, vor 8 Jahren oder so, deren Bilder ich total toll fand. Und die hat dann irgendwann angefangen, lesbische Kurzfilme zu drehen und hat dann irgendwann für ihren zweiten Film gecastet. Und ich habe das entdeckt online und habe der sehr impulsiv geschrieben und bin dann letzten Endes an ihrem Set gelandet. Ich kann euch nicht so genau sagen, warum, was der Impuls war, aber ich hatte irgendwie Lust darauf zu reagieren. Und dann ist das auch so passiert.
Und wie war das dann so?
Sehr überwältigend, super aufregend. Ich hatte ihr vorher gesagt, dass ich mir gerne freihalten möchte, ob ich wirklich drehe, weil ich nie irgendwie sowas in die Richtung gemacht habe. Ich habe noch niemals vorher Nudes verschickt zum Beispiel. Das hat sich tatsächlich sehr, sehr, sehr natürlich angefühlt. Und ja, das war mein Debüt dann mit ihr. Und ich dachte, okay, das ist so ein einmaliges Erlebnis. Und dann habe ich aber festgestellt, dass ich das gut finde. Also ich habe mehr Bedeutung in der Arbeit gefunden. Und ich habe vorher auch was anderes gemacht. Und dann liefen mehrere Jobs so parallel. Also Jahr um Jahr habe ich mehr gedreht und arbeite jetzt letztendlich nur noch in der Pornoindustrie. Und dass ich andere Leute daran habe teilhaben lassen, hat schon eine Weile gedauert.
Und wie haben die dann so reagiert?
Ich würde mal sagen, meine engen Freunde sind einfach die Besten. Deshalb waren das eher interessierte und neugierige Reaktionen. Aber es gab auch natürlich nicht so gute Reaktionen.
Mhm.
Unterschwellig kommen dann so die stereotypischen Klischees raus über Pornodarstellende und sowas. Sowas wie, hä, wieso stellst du dich denn jetzt so an in unserer Diskussion über Sex? Wieso willst du das nicht erzählen? Du bist doch in der Pornoindustrie, wieso bist du so prüde, so nach dem Motto? Da habe ich dann gemerkt, da verschwimmen auch teilweise so Grenzen, dass Leute denken, sie ist komplett schamlos oder hat keine Grenzen oder sowas.
Dieses typische Ding, ne, dass dann so Privatleben und Beruf dann direkt so verschmolzen wird. Mit dem Vorurteil, aber auch mit anderen, wollen wir heute aufräumen. Ein Ziel ist es ja auch heute, dass wir so am Ende der Folge wissen, wie so ein Pornodreh abläuft, von Beginn, wenn man zum Setting geht, bis ganz zum Ende. Deshalb lass uns doch mal dort anfangen, wo eigentlich bei den meisten Jobs der Beginn ist, und zwar beim Bewerbungsprozess. Wie läuft das Ganze ab? Wie kommst du an die Jobs? Also muss ich mir das so vorstellen, dass du eine Bewerbung abschickst oder wollen
die Leute
Lebenslauf, wollen die Leute auch Nudes oder Videos oder was wird erwartet?
Also das ist so ein bisschen unterschiedlich. Für mich ist es mittlerweile so, dass Produktion oder andere Performende mich kennen und dann anfragen. Vitamin B-mäßig.
Mhm.
Und selten schreibe ich mal Produktionsfirmen an. Du schreibst keinen Lebenslauf und gehst auch in kein Bewerbungsgespräch oder sowas. Und du schickst auch keine Nudes und Videos. Ich denke, das ist nicht gut. Ich meine, ich habe mittlerweile so viele Filme, dass man auch ein bisschen sehen kann, was ich mache. Man kann mich googeln und meine Sachen verfolgen und dementsprechend sehen, okay, passt die Person für unser Projekt oder nicht? Aber ja, das ist es im Prinzip.
Nach welchen Kriterien suchst du dir denn dann aus, mit wem du zusammenarbeiten möchtest oder an welchen Drehs du teilnehmen willst?
Ich suche das wirklich so nach Regieperson aus und co-performende Person und Geld.
Fair. Ich stelle mir natürlich dann die Frage, weißt du, welche Szenen gedreht werden oder auch welche Praktiken dich erwarten? Und hast du da dann auch ein Mitspracherecht?
Ja, du hast meistens Vorgespräche. Ich hatte eben zum Beispiel einen Zoom-Call und dann wird grob die Szene besprochen. Ich weiß, machen die Vanilla-Sachen, machen die Hetero-Sachen, machen die BDSM-Sachen. Und in einem Vorgespräch sprichst du dann grob ab, was erwünscht ist und was du willst, was du nicht willst. Da werden schon gewisse Konditionen sozusagen abgeklappert und No-Gos und Goes. Aber das sind auch Sachen, die man dann nochmal am Tag des Drehs mit dem Team und mit den vor allen Dingen den Co-Performenden bespricht. Teilweise kannst du auch in einem Vorgespräch sagen, ich mache dies und das und dann am Tag, wenn du dich nicht danach fühlst, kann man das so ein bisschen abwandeln.
Das hört sich voll gut an und ich finde, es sollte natürlich immer so sein, aber ich frage mich gerade, ob es immer so ist, dass so PornodarstellerInnen genau wissen, was auf sie zukommt. Und ich frage mich das deshalb, weil 2021 DarstellerInnen Vorwürfe gegen eine Produktionsfirma in Prag erhoben haben, die Hardcore-Pornos für eine der größten Internet-Porno-Plattformen produziert haben, und zwar X-Video. Mehrere Frauen haben da angegeben, dass sie bei Dreharbeiten extreme Praktiken machen mussten und dann auch verletzt wurden dadurch. Einige von ihnen schilderten auch, dass sie bluteten und unfähig gewesen sind, ihren Stuhlgang zu kontrollieren. Und viele von ihnen sagten auch, sie hätten keine Ahnung gehabt, was sie überhaupt filmen würden. Das ist ja bei dir überhaupt nicht der Fall. Hast du das vielleicht von anderen KollegInnen gehört?
Also ich habe auch KollegInnen, die für Produktionsfirmen drehen, wo sowas vielleicht gängiger ist, dass man ans Set kommt und dann erst erfährt, was man dreht und so. Das ist natürlich scheiße. Das ist ja ein Riesenfeld. Ich meine, Pornografie und die Pornoindustrie, da gibt es so viele Produktionsfirmen und so. Du findest natürlich auch faule Äpfel sozusagen. So wie in jeder anderen Branche auch.
Ja, fairer Punkt. Gibt es denn bei dir so Punkte, wo du sagst, bei dieser Sexpraktik zum Beispiel mache ich nicht mit, das ist mir zu krass, und wird es bei dir auch dann immer akzeptiert?
Ich habe schon so generelle No-Gos, die ich eigentlich nie mache. So Analsex-Sachen drehe ich bislang nicht. Das ist eher was, was für mich in meinem Privatbereich gehört. Und dann ist eigentlich auch immer ein No-Go für mich so Spucke. Aber je nachdem, mit wem ich arbeite, ist das auch okay, teilweise. Mhm. Du sprichst die Dinge halt sehr genau ab, die passieren. Und das fühlt sich gut an und das ist einfach, glaube ich, wichtig, um sich so safe zu fühlen. Ja, dass man auch Spaß daran haben kann, muss, sollte.
Ich meine, letztendlich ist es natürlich eine gekünstelte Szene, aber auch im Real-Life-Sex sollte es ja so sein, dass man alles immer abspricht und fragt, yo, magst du Spucke oder yo, hast du Lust darauf oder nicht?
Ja.
Wir wollen ja heute auch der Frage auf den Grund gehen, wann Pornos eigentlich queer sind und wie sich so queere Pornos von nicht queeren Pornos unterscheiden. Und da bist du einfach die perfekte Ansprechpartnerin dafür, denn du bist selber queer, drehst queere Pornos, machst aber auch bei Hetero-Pornos mit. Wie kam es dazu? War das so eine bewusste Entscheidung? Wie war der erste Hetero-Porno-Dreh für dich?
Ja, das war eine bewusste Entscheidung und ein Hetero-Porno-Dreh unterscheidet sich für mich jetzt gar nicht so sehr von einem queeren Dreh, weil im Prinzip arbeitest du ja nur mit unterschiedlichen Körpern und ich finde, alle Körper sind schön und man kann schöne Dinge mit allen Körpern drehen. Wie sich queere Pornos von nicht queeren Pornos unterscheiden, das hat natürlich mit dem Produkt zu tun. Was kommt am Ende raus? Welche Praktiken werden gezeigt? Was sind das für Menschen im Film? Und vielleicht auch, wer steht hinter der Kamera? Wer führt Regie? Ist die Person selber queer? Sind die Performenden queer oder performen die quasi eher so einen nur queeren Sex? In queeren Szenen spielt Safer Sex eine große Rolle. Das wird oft gezeigt und wird nicht weggeschnitten oder sowas. Das finde ich gut.
Safer Sex, also quasi, dass man verhütet und dass das Ganze auch gezeigt wird. Also, dass die Szene jetzt nicht rausgeschnitten wird, wenn das Kondom zum Beispiel drüber gestülpt wird.
Ja, oder wenn du Lecktücher benutzt oder wenn du Handschuhe benutzt oder wenn du ein Kondom über ein Dildo rollst. Oder wenn du vielleicht absprichst, wie viel Flüssigkeiten getauscht werden. Das kann ja ganz unterschiedlich aussehen.
Mhm.
Ich glaube, was auch immer wieder ein Thema ist, wenn es um Pornos geht, ist so die Darstellung von Frauen. Und wenn man jetzt so denkt an den 0815 kostenlos konsumierbaren Porno für Hetero-Männer probably, ist die Rolle oft von Frauen, dass sie halt vor allem dazu dient, irgendwie den Mann zu befriedigen, dass sie nach seiner Nase tanzt und dass der Fokus halt darauf liegt, dass der Mann, der zuschaut, befriedigt wird. Und ich habe das Gefühl, bei Lesbenpornos ist es tatsächlich dann irgendwie oft auch so, also dass sie auch oft für Männer gemacht sind.
Ja, voll. Da ist auf jeden Fall ein Punkt getroffen. Und das fällt auch Pornoproduzentin Erika Lust auf. Vor allem halt gerade im Mainstream-Porno. Erika ist eine der bekanntesten Pornoproduzentinnen weltweit. Vor 20 Jahren hat sie ihren ersten Erotikfilm produziert und heute ist sie vor allem für ihre aufwendig gestalteten queer-feministischen Pornos bekannt. Mittlerweile beschäftigt sie knapp 50 Mitarbeitende und produziert jährlich um die 25 Filme. Und ich sage bewusst Filme, denn die haben einfach teilweise eine Gesamtlänge von 3 bis 4 Stunden.
Bei der Pornoindustrie muss man zwischen heteronormativer und queerer Pornoindustrie unterscheiden. Innerhalb der queeren Pornoindustrie sind lesbische Pornos eher eine Nischenkategorie, weil die Kategorie lesbisch größtenteils unter Heteropornos fällt. Da machen wunderschöne Frauen rum, die dabei in die Kamera schauen und quasi die Zuschauenden verführen. Das sieht man auch bei Transpersonen. Transfrauen sind in der heteronormativen Pornoindustrie weitestgehend akzeptiert. Aber du siehst sehr selten einen Transmann. Selbst bei Porno-Awards, bei denen die besten Filme prämiert werden, sind in der Kategorie Beste Trans-Szene nur Transfrauen nominiert.
Deswegen dreht Erika Lust queer-feministische Pornos, also welche, in denen der Fokus eben nicht auf diesen männlichen Blick liegt. Was mir auch aufgefallen ist beim Interview, ihr ist mega wichtig, dass die DarstellerInnen halt voll harmonieren und dass das Ganze halt möglichst real on camera ist.
Jasko, du hast ja auch schon in Filmen von Erika mitgespielt. Ist ja mega cool, dass sie darauf achtet, dass bei ihrem Set irgendwie alle happy miteinander sind. Aber ich denke mir, dass man seine Gefühle ja nicht immer beeinflussen kann. Also jetzt zum Beispiel kannst du ja nicht 2 Wochen vorher wissen, was sich an dem Drehtag dann gut anfühlen wird oder ob du überhaupt Lust verspürst. Hattest du schon mal so eine Situation?
Dass ich keine Lust hatte?
Ja, genau, wo es einfach nicht so aufgekommen ist oder der Vibe einfach nicht so da war. Und wie geht man denn dann so damit um?
Ja, das kommt schon auch vor. Wenn mir das passiert, du machst einfach weiter. Also das ist, glaube ich, wahrscheinlich so, wenn ihr ins Studio geht und ihr habt eigentlich keinen Bock, dann müsst ihr trotzdem die Aufnahme machen. Und so ist das im Prinzip auch beim Performen. Hm. Ich liebe das zum Beispiel mit mittlerweile FreundInnen zu arbeiten. Dann hast du einen guten Vibe. Trotzdem haben beide manchmal keinen Bock und du kriegst dann trotzdem aber die Szene hin, weil du dich drauf einlässt und dann professionell bist.
Widerspricht es nicht irgendwie diesem Grundgedanken von Konsens?
Nein, nee, das nicht. Du bist ja trotzdem einverstanden mit den Dingen, die dann gedreht werden, aber das heißt ja nicht unbedingt, dass du lustvolle Höhepunkte erreichst während der Arbeit. Also auch wenn ich jetzt Illusionen zerstöre, ist es nicht so lustvoll, wie man sich das immer vorstellt. Wenn man mit Leuten arbeitet, die man mag und mit denen ein guter Vibe da ist, dann macht das auf jeden Fall Spaß und dann gibt's auch Momente, die sicherlich sehr sexy sein können und gut sind. Aber es ist überhaupt nicht vergleichbar mit meinem Privatsex, weil da sind ja keine Gefühle im Spiel. Manchmal magst du die Person nicht, dann arbeitet man sich einfach so aneinander ab.
Für mich hört sich das an wie so die Königsdisziplin vom Schauspielern. Weil ich meine, voll viele Hollywood-Stars sagen ja auch so, dass für die so die Intim-Szenen oder Sex-Szenen am schwersten sind zu drehen. Und man konzentriert sich ja in dem Moment nur auf das.
Man muss sich schon so ziemlich drauf einlassen. Aber ich denke, dass das tatsächlich nichts anderes ist als andere Jobs, bei denen du auch dich reinfallen lassen musst und alles geben musst oder willst. Aber ja, natürlich, wir arbeiten sehr körperlich.
Das war jetzt schon mal so ein kleiner Deep Dive. Und Leute, ich kann euch eins versprechen, wir gehen gleich noch weiter rein. Wir quatschen noch weiter darüber, wie ein Drehtag jetzt genau aussieht und so. Aber ich habe so ein kleines Quiz vorbereitet. Und Sophie hat auch gar keinen Plan von diesen Fragen. Deswegen bin ich jetzt der selbsternannte Quizmaster.
Das wird so peinlich werden.
Es geht um das Pornokonsumverhalten aus dem Jahr 2023 weltweit. Eine der weltweit größten Internet-Pornoseiten veröffentlicht nämlich jährlich eine Statistik über das Konsumverhalten der NutzerInnen. Und jetzt ratet auch ihr da draußen gerne mal mit. Welche war weltweit die meistgesehene Pornokategorie 2023? A. Lesbische Pornos, B. Anal oder C. MILF. MILF ist übrigens die Abkürzung für Mother I'd Like to Fuck. Ich lieb's, dass ich das gerade in so einem ernsten Ton auch noch erklären musste.
Muss ich jetzt gegen Jasko antreten?
Sein Miteinander.
Es ist ein
Miteinander antreten, danke.
Okay, warte. Also ich glaube, es ist entweder Lesbian oder MILF. Und ich tippe auf MILF.
Okay, MILF ist eingeloggt.
Also ich finde MILF auch eine gute
Grundlage.
Eine gute Grundlage, weißt du, wo man so sagt, oh, aufregend, ist ja besonders.
Also für mich hört sich trotzdem dein Satz wie ein Aber an.
Nee.
Ach, du nimmst MILF.
Ja.
Eingeloggt, okay. Und die richtige Antwort ist A, lesbische Pornos.
Oh.
Das gefällt mir natürlich.
Die Kategorie war auch in Europa auf Platz 1 und liegt bei den Männern an fünfter Stelle der liebsten Kategorien. Und bei den Frauen ist es die Nummer 1.
Krass. Also für mich war es immer so Hören, Sagen, dass auch Heterofrauen lieber lesbische Pornos gucken.
Ich habe es auch schon mal gehört.
Was ist da für deine Erklärung?
Ich meine, Entschuldigung, es ist einfach eines der besten Genres. Ich glaube, da muss ich nicht so viel zu sagen.
Ich habe auch mit Erika Lass darüber gequatscht, Leute.
Wirklich?
Und Erika hatte auch was dazu zu sagen.
Honestly, there are many, many women.
Um ehrlich zu sein, gibt es so viele Frauen, die lesbische Pornos sehen wollen. Es wäre auch komisch, wenn Frauen nicht mal die Fantasie von einer anderen Frau hätten. Ich glaube, den meisten geht's so. Ich glaube, Cis-Frauen sind da viel offener für gleichgeschlechtliche Pornos als Cis-Hetero-Männer.
Und das zeigen am Ende auch die Statistiken. Zurück zu unserem Quiz. Ich habe nämlich noch eine weitere Frage an euch. Diese große Internet-Porno-Plattform hat auch einen Ableger für Gay-Porn. Und dafür gibt es ebenfalls Statistiken. Was glaubt ihr, welche war die beliebteste Porno-Kategorie unter den Suchverläufen dieser Seite?
Bei Gays jetzt?
Genau. A. Hentai, das sind pornografische Manga- oder Anime-Filme. B. Twink. Twinks sind so junge, schlanke, meist komplett oder wenig behaarte Gays. Oder C. Dreier.
Ich sag Dreier.
Dreier ist eingeloggt. Oh, okay, Hentai. Es ist tatsächlich B, Twinks.
Na toll.
Aber guck mal, damit habt ihr zusammen gespielt. Fair Game, 0 Punkte.
Perfekt.
That was fun. Aber jetzt bin ich ready. Jetzt will ich wissen, wie sieht so ein Drehtag bei dir aus? Führ uns gerne mal so durch den Tag durch. Und ich würde sagen, du erzählst, wir grätschen rein, denn wir wollen alle Details wissen.
Okay, also ja, es gibt Vorgespräche eben teilweise vorher am Telefon und dann nochmal unbedingt am Set. Im besten Fall weißt du, wie läuft der Tag ab, wann wird was gedreht. Manchmal sind die Tage einfach sehr lang und irgendwie die Szenen gestückelt. Ich mache viel Yoga vor der Arbeit und hole mich so ein bisschen runter und bereite mich auf die Szene vor. Und am Set, ja, du kommst ans Set, wirst vorbereitet, du unterschreibst Verträge, also alles Bürokratische wird erstmal abgeschlossen, es ist relativ unromantisch.
Gehört dazu auch, dass ihr euch gegenseitig so zeigt, ey, ich habe mich getestet und ich habe nichts?
Du hast auch immer noch die STI-Tests vor Ort, dass sich jeder nochmal angucken kann, aber die werden meistens auch schon vorher rumgeschickt.
Was, wenn jetzt irgendwie einen Tag vorher oder so rauskommt, okay, die eine Person hat was?
Es ist auch schon mal passiert, dass Drehs dann verschoben wurden, wenn was war, oder dass man, je nachdem, was es war, die Praktiken quasi angepasst hat. Zum Beispiel eine Person hat eine Pilzinfektion oder whatever und ist dann nur aktiv, sodass sich keine Flüssigkeiten austauschen oder sowas.
Mhm. Wie sieht's so mit dem Rest aus? Wie viel ist fake, wie viel ist echt? Gibt es zum Beispiel Fake-Sperma?
Es gibt Fake-Sperma, aber ich habe da noch nie mit gearbeitet. Bin jetzt neugierig, ehrlich gesagt, mit dem Fake-Sperma. Ja.
Du meintest, du kommst zum Set an und dann gibt's Maske, es gibt Kostüm, es gibt Leute, die deine Verträge machen. Wie viele Leute sind an diesem Set?
Sagen wir mal, von 3 Leuten an Minisets bis 30 Leute.
Wow. Du meinst, an so riesigen Sets sind so 30 Leute. Ich habe mal von diesem Mythos gehört, dass es so Leute gibt, die dann dafür da sind, damit sie quasi Leute anturnen, während es eine Drehpause gibt oder keine Ahnung.
Ja, Fluffer.
Fluffer nennt man das.
Soweit ich weiß, ich habe noch nie welche getroffen. Ja, ich glaube, Fluffing, hat das nicht irgendwas mit Blasen oder so zu tun?
Fluffer in der Pornoindustrie, eine Person, die dafür sorgt, dass ein männlicher Darsteller zum richtigen Zeitpunkt
hart ist.
Ja, work.
Okay, bin ehrlich, werd aus dieser Folge so ein bisschen desillusioniert rausgehen, glaube ich.
Was hast du dir vorgestellt?
Naja, Kerzen halt zum Beispiel.
Du dachtest halt so romantic. Also,
wenn man eine Romantic-Szene dreht, dann kommen auch schon mal Kerzen vor. Du kommst nicht ans Set und es ist romantisch, sondern es ist einfach alles sehr getaktet.
Ehrlich gesagt hatte ich gar nicht so viele Vorstellungen. Also einerseits ist natürlich so ein Bild, was man von Sexarbeit hat, irgendwie oft geprägt von so krassen Stereotypen, die da aufploppen. Und das sind dann halt oft stressige Verhältnisse, wo man kein Mitspracherecht hat, wo man sich vielleicht irgendwie dazu gezwungen fühlt, weil man finanziell davon abhängig ist und so. Das ist so, glaube ich, dieser dunkle Stereotyp, den man hat und der natürlich aufploppt. Und andererseits habe ich natürlich schon mal was dazu gelesen und weiß, okay, es ist halt einfach eine Arbeit. Und natürlich geht man hin und man hat seinen Alltag und bestimmte Sachen müssen abgehakt werden und so.
Ich würde gerne noch ganz kurz zum Höhepunkt kommen.
Danke, Dimi.
Ich frage mich nämlich...
Kannst du bitte rausgehen?
Cut the camera! Ich frage mich nämlich, ob alle Orgasmen echt sind.
Was denkst du denn?
Naja, also ich logge jetzt mal ein Nein. Aber du meintest zum Beispiel auch, du hast noch nie mit Fake-Sperma gearbeitet.
Also meine männlichen co-performenden Menschen kommen meistens. Aber auch nicht immer. Ich komme nicht immer, auch wenn es so aussieht.
Es wird ja auch nicht erwartet, dass es ein echter Orgasmus ist, solange es einfach so rüberkommt, ne?
Was ist bei einem Dreh, wenn der Typ direkt kommt?
Das passiert selten, wenn du mit Leuten arbeitest, die in der Szene arbeiten. Das passiert vielleicht mal mit Leuten, die nicht so viel drehen. Und dann ist das einfach so. Das ist ja alles nicht schlimm, ob du kommst oder nicht kommst, das passiert oder nicht. Und das ist halt trotzdem schön.
Wie sieht es denn bei dir danach dann so aus? Da machst du irgendwas für dich oder hast du so eine Routine, wie du den Tag irgendwie abschließt oder auch so eine Phase, in der du super viel gearbeitet hast?
Ja, ich treffe mich dann mit Freunden und esse einfach sehr geile Sachen.
Sehr gut, das ist ehrlich gesagt auch mein Plan.
Das ist immer das Beste.
Das ist auch mein Plan. Ich habe hier schon mal so Foodporn geguckt. Ich meine, Sophia, du hast gesagt, du guckst gar kein Porno, ne? Aber du, Demi.
Ich habe mich nicht dazu geäußert.
Ja, habe ich gemerkt.
Ich einfach so der Stumme daneben. Aber was meinst du mit Foodporn? Also meinst du, wenn Essen in sexuelle Handlungen etabliert wird?
Ja, zum Beispiel.
Nee, das habe ich noch nie geschaut. Nee, das kam in irgendeiner Serie mal vor. Da lag so ein Hauptcharakter auf dem Tisch und hatte so Sushi auf dem Körper. Und dann hat die andere Person von dem Charakter das gegessen.
Hast du es schon mal gemacht?
Nee, ich habe noch nie was mit Food gedreht.
Es wird noch nie von deinem Körper schnabuliert.
Nee, irgendwie komischerweise nicht. Ich find's komisch.
Nach der Podcast-Aufnahme kommen dann so direkt die Produktionsfirmen, sind so, wait a sec, wir haben hier eine Idee zum Pitchen. Also ich zum Beispiel mache selber auch Videos, aber jetzt für TikTok und Instagram und das sind Aufklärungsinhalte, also wo ich Sexualitäten erkläre oder so. Und ich finde es komisch, auf Dates das irgendwie zu erwähnen und einfach den Fakt, dass Leute dann sehen können, was ich vor einem halben Jahr gepostet habe, was ich vor 2 Jahren gesagt habe, wie ich vor 6 Jahren aussah und was für eine Frisur ich hatte. Und deswegen frage ich mich so, wie ist es so für dich mit deinen Filmen? Also ist das so eine Hürde beim Daten oder gehst du da direkt von vornherein offen mit um und es macht dir nichts?
Also ich bin da total offen mit, weil es bringt mir nichts, irgendwas zu verheimlichen, vor allem wenn ich jemanden mag. Wenn die Person dann schon mal schlecht reagiert, dann ist das einfach schon direkt geklärt. Ja, so gehe ich damit eigentlich um. Ich versuche sehr offen damit zu sein und habe auch nicht immer gute Erfahrungen gemacht.
Mhm. Falls du jetzt eine Beziehungsperson hast, wie hat die denn so darauf reagiert, als du vom Job das erste Mal erzählt hast?
Gut hat sie reagiert, interessiert und fragt die richtigen Fragen.
Ja, nice. Mein
wie
Gott.
Schön.
Greenlight.
Yes.
Bei mir ist es so, ich nehme ja schon öfter so den Job mit nach Hause. Also es ist ein bisschen funny, weil mein Job findet zu Hause statt und ist irgendwie omnipräsent. Und ich rede darüber auch viel mit meinen Personen, die mir nahestehen. Wie ist es denn bei dir? Macht dein Job was mit deiner Beziehung oder auch mit deinem privaten Sexleben?
Also das macht nichts mit meinem privaten Sexleben. Ich glaube, was ich durch Porno gelernt habe, eher was Positives ist, dass ich sagen kann, was ich mag und was ich nicht mag und dass es mir nicht so schwer fällt, über Grenzen zu sprechen oder ja eben Vorlieben oder Abneigung oder sowas. Das fiel mir, glaube ich, früher viel schwerer. Damit bin ich jetzt so ein bisschen lockerer. Aber ansonsten berührt das nicht mein privates Sexleben oder so. Ich kann das auch sehr gut abtrennen. Also es ist mir wichtig, meinen Job, eben weil ich mit Sexualität arbeite, von meinem Privatleben zu trennen.
Voll gut.
Trotzdem rede ich über meinen Job und so. Das ist schon Teil von meinem Alltag.
Ich meine, das macht ja genauso jede andere Person auch. Ne? Wir reden ja ständig so über Jobs. Bisschen hier, bisschen da, bisschen Gossip, bisschen was Neues. Wir haben jetzt sehr viele Seiten beleuchtet vom Pornos und ich würde gerne noch so auf die Kritik eingehen, die Pornoindustrie auch abbekommt. Ich meine, wir haben zu Beginn der Folge ja schon gesagt, dass Pornos oft als was Gefährliches gesehen werden, von dem man vor allem junge Menschen schützen sollte. Und klar, wenn es um gewaltverherrlichende Pornos geht oder verbotene Pornos wie Kinder- oder Tierpornografie.
Das sollte man gar nicht Pornografie nennen. Also wenn es um Kinder geht oder Tiere, dann sollte das nicht in einem Satz mit Pornografie stehen. Das ist Gewalt und das ist keine Pornografie. Es ist keine Pornografie, weil das ist nicht consensual, das ist falsch, das ist illegal, das ist Gewalt.
Das finde ich eine gute Abgrenzung irgendwie auch.
Aber sorry, Demi, jetzt habe ich dich voll unterbrochen.
Nee, alles gut. Dein Punkt fasst es viel besser und viel kräftiger zusammen. Deswegen danke dir, dass du das gesagt hast.
Es existieren ja auch so viele Narrative darum, dass irgendwie Pornokonsum schädlich sei. Also, dass man dadurch zum Beispiel im Bett nicht mehr so gut performen kann, weil man irgendwie Erektionsprobleme hat oder so. Und dass gerade so Erwachsenenfilme von jüngeren Menschen das Bild von Sex verzerren können. So oft wie diese Sätze fallen, so oft enthalten sie eben auch Fehlinfos. Zum Beispiel, dass man dieses verzerrte Bild von Sex, das ich gerade geschildert habe, das kann schon auftreten, aber auch nur bei fehlender Medienkompetenz. Also wenn zum Beispiel die Leute nicht verstehen, dass Porno fiktional sind, ähnlich wie jetzt bei einem Kinofilm. Mir persönlich ist an der Stelle auch noch mal wirklich wichtig zu sagen, Pornos werden ja super oft Ziel von so radikal feministischer Kritik. Also da gilt dann irgendwie ein Porno als so das Symbol für die Unterdrückung der Frau, weil so ein bestimmtes Bild von Frauen in die Welt getragen wird. Also sie sollen irgendwie sexuell verfügbar sein, sie sollen äußerlich einem bestimmten Bild entsprechen und halt vor allem dem Mann nach der Nase tanzen. Ich glaube, das ist theoretisch eine wichtige Kritik, aber gleichzeitig halte ich es für absolut falsch, wenn man so tut, als wäre das nur ein Problem bei Pornos. Also das ist ja ein gesamtgesellschaftliches Problem und das kannst du auch bei romantischen Filmen genauso bemängeln.
Es ist ein sehr komplexes Thema und sehr aufgeladen.
Voll. Und man merkt auch einfach, dass so viele Falschinformationen immer irgendwie rumgespreadet werden. Also zum Beispiel gibt es zwar Studien, die sagen, eine Erektionsstörung und ein Pornokonsum treten bei Menschen gleichzeitig auf. Aber die Studien sagen halt genau nur das. Mehr wurde gar nicht bewiesen. Es wurde nie bewiesen, dass das eine direkte Folge ist vom anderen. Und Erika Lass plädiert auch genau deswegen zu einem bewussten Konsum von Pornos.
But what I think is important. Man muss Leuten erklären, wie bedeutend es ist, für Pornos zu bezahlen. Ich finde, wir müssen Pornos einen Wert geben. Dass wir die Videos nicht nur als Zeitvertreib sehen oder als eine schnelle Nummer. Leute öffnen teilweise mehrere Tabs, schauen sich unzählige Videos an. Sie wollen immer mehr und mehr. Es ist, als würde man eine Tüte Chips essen, ohne aufhören zu können. Und am Ende realisiert man, warte mal, ich fühle mich gerade gar nicht so gut. Natürlich fühlst du dich nicht gut. Denn das, was du gerade gemacht hast, war nicht gesund für dich. Schau dir solche Videos an, aber schau sie dir bewusst an. Denk daran, dass das für Leute deren Arbeit ist. Das sind Menschen mit einem eigenen Leben. Sie haben Kinder, ein Zuhause und so weiter. Da hängt mehr dran als das, was man sieht.
Ich glaube, wenn unsere Gesellschaft nicht so ein Problem mit Sexualität hätte und nicht so Angst vor dem Thema, dann wäre unser Umgang natürlich auch zum Beispiel mit Medien wie Porno anders. Wenn wir von Anfang an irgendwie im Jugendalter besser aufgeklärt wären, wäre das vielleicht auch gar nicht so tabuisiert, sondern eher normalisiert. Das führt dann auch dazu, dass man Sachen eher heimlich macht und schnell irgendwas konsumiert, weil man ist jetzt auch nicht sonderlich stolz darauf, wenn man irgendeine große Plattform da auf hat oder sich ein Porno gekauft hat. Das ist, glaube ich, nichts, was die meisten Leute teilen möchten, weil es eben kein Thema ist, was generell locker oder easy besprochen wird oder irgendwie als Thema überhaupt eingebunden ist in unserer Gesellschaft.
Ja, es wird irgendwie oft so vergessen, dass das auch Me-Time ist. So, du nimmst dir bewusst die Zeit für dich, du entdeckst auch deinen Körper, du entdeckst auch deine Grenzen. Und ich meine, wir haben eben schon bei dem Porno-Quiz feststellen können, dass zum Beispiel Queers oder auch Frauen offener sind dem gegenüber, auch sich andere Sexualitäten anzuschauen. Ich habe mich, wenn es um das Thema geht, auch gefragt, okay, wenn sich jetzt Heterotypen Queer-Porn anschauen, und wir haben ja heute vor allem über Queer-Porn gesprochen, können sie Dinge dazulernen? Und ich habe diese Frage einfach mal an Erika Lust gestellt. Und eins kann ich sagen, Leute, ich mochte sie danach noch mehr.
Sie können einfach alles lernen. Sie sehen, dass sie vor etwas Neuem keine Angst haben müssen. Dass es mehr Varianten gibt, wie man den Körper einer anderen Person befriedigen kann, auf eine Weise, wie man noch nie drüber nachgedacht hat. Man hat da echt nichts zu verlieren. Wir müssen die jüngere Generation aufklären. Lasst sie neugierig auf Sex sein. Lasst sie herausfinden, wie ihr Körper auf bestimmte Dinge reagiert. Wen sie mögen und wen nicht, was sie mögen und was nicht. Lasst sie die Sexwelt erkunden.
Würdest du das so unterschreiben?
Auf jeden Fall. Ich denke natürlich, dass es dann einfach Adressen gibt, an die sich auch gerade junge Menschen wenden können sollten, die das alles irgendwie so enttabuisieren und auffangen können. Ich sage nur Madita Oeming, Porno-Führerschein.
Ja. Ja, weil du gerade so das Stichwort Madita Oeming und auch Anlaufstellen so genannt hast, wir packen da natürlich noch ein paar Infos in die Shownotes für euch, falls ihr euch weiter informieren wollt.
Yes, und wir können dazu plädieren, Leute, schickt diese Folge euren Friends weiter und educate them.
Ich fand die Insights heute mega spannend und es hat mich richtig gefreut, auch wenn du nur dazugeschaltet warst, dass du bei uns warst und wir dich kennengelernt haben.
Es freut mich und danke, dass ihr mich eingeladen habt.
Natürlich.
Und was nimmst du mit aus der Folge?
Also ich nehme in erster Linie mit, dass ich jetzt weiß, dass ein Fluffer ein Fluffer ist. Das war so definiert. Und dass halt in den meisten Pornoproduktionen super viel Energie, Zeit, ein riesiges Team teilweise dahinter steckt. Und das ist natürlich auch voll variiert. Aber all in all, man muss es ganz mal als Sexarbeit sehen, Alter. Wir als Gesellschaft müssen es als Arbeit ansehen. Es ist nicht nur so ein Filmchen, was man sich anschaut. Es ist viel mehr. Und deswegen auch pay for your porn.
Mir hat es halt nochmal vor Augen geführt, was eigentlich alles an Arbeit hinter dem steckt. Ich ziehe da so ein bisschen die Parallele zu so Influencer sein. Mhm. Die Leute, die denken immer so, die Menschen chillen zu Hause, machen mal ein Selfie und posten es dann und fliegen dann in den Urlaub. Aber eigentlich hängt halt zum Beispiel ein riesiger Steuerberg dahinter, um den man sich kümmern muss und so weiter. Also es ist einfach auch viel bürokratischer Aufwand, hoffentlich, weil damit natürlich auch irgendwie für Konsens gesorgt werden kann und den Mitarbeitenden Sicherheit gegeben wird. Das ist so das, was bei mir, glaube ich, hängen bleibt.
Ich glaube, wir haben heute einiges gelernt und wir hoffen, ihr da draußen auch. Und Leute, wir hoffen, ihr seid ready für nächsten Mittwoch. Denn da haben wir hier Gianni Jovanovic zu Gast. Er ist Aktivist, Judge bei Drag Race Germany und wird mit uns über seine Erfahrung sprechen, wie es war, als schwuler Sohn einer Roma-Familie aufzuwachsen. Also schaltet gerne ein, wenn es wieder heißt...
Willkommen im Club.
Da, 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 da.
Tschüssi.
Adieu. Redaktion... Dimitrios Stratakis, Mila Hahner, Alex Reinsberg.
Produktion Matthias Sautier.
Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick.
Grafik Christopher Roos von Rosen, Max Fesel, Vera Johansen, Felix Schweigert und Veronika Grenzebach. Puls.